wenn man sozusagen sich vor Augen hält, wie viel Gewalt und zumindest mal so seit den 70ern kann man sagen, in der neoliberalen Wirtschaft auch gezielt fortgesetzt wird auf eine Zukunft, in der wir noch gar nicht sind. Also der Neoliberalismus hat verschiedene Weisen gefunden, auch zukünftiges Leben, zukünftige Zeit einzuhegen und letztlich zu zerstören. Also sei es über Schuldenregime oder eben über das Fortsetzen der Fossilwirtschaft im Wissen dessen, was sie anrichtet. Das ist ja ein Unterschied. Und ich meine, wenn der Kapitalismus das schon als Business as usual tut, dann ist der Schritt zu einem Drill Baby Drill, also einem fossilen Todeskult mit Nachdruck, nur noch recht gering.
Analyse und Kritik, der Podcast für linke Debatte und Praxis.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des AK-Podcasts. Mein Name ist Payam Masumi. Wer diesen Podcast schon mal gehört hat, der kennt mich vielleicht auch schon. Für die, die neu dazugekommen sind, ich bin seit 2023 bei AK und betreue dort hauptsächlich die Social-Media-Kanäle, diesen Podcast und den Newsletter. Ab und zu schreibe ich aber auch mal was, zuletzt mehrfach über den Iran. Heute sitze ich hier mit der Autorin und Philosophin Eva von Redeker. Hallo!
Ja, ich freue mich, dass wir uns jetzt hier treffen, Payam. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du dabei bist. Vorweg alles Gute zu deinem neuen Buch, über das wir heute auch sprechen wollen.
Danke, ja, das ist so aufregend. Wir reden ja jetzt gerade wirklich in der Woche um den Erscheinungstermin. Mhm. Also übermorgen kommt's raus. Das ist so verrückt. Man hat das Schreiben schon hinter sich, aber konnte halt noch niemand lesen.
Ja, aber jetzt startet es eigentlich erst so richtig.
Ja. Ne?
Ja. Möchtest du zu dir selber noch was sagen oder reicht die Autorin und Philosophin schon?
Eigentlich reicht mir das. Ich habe auch schon mal einen Artikel für die AK geschrieben. Ich bin begeisterte Leserin der AK. Bin sehr froh mit meiner Existenz jetzt, wo ich es irgendwie so schaffe, noch mit so einem halben Bein in der Uni, aber mit dem Standbein mehr so draußen auf dem Land in der freischaffenden Existenz zu sein. Und ja, ich meine, die Welt ist wirklich düster und ich kann nicht aufhören zu glauben, dass das beim drüber nachdenken eigentlich erträglicher wird. Und es ist ein verrückter Luxus, das irgendwie so zu machen, dass man dabei sich noch gut über Wasser hält. Mhm. Und ja, insofern freue ich mich auch drauf, dass wir jetzt zusammen nachdenken, weil das natürlich sehr viel produktiver ist, wenn man bestimmte Eckpunkte der Analyse vielleicht schon teilt.
Ja, genau. Damit können wir auch direkt reingehen. Donnerstag kommt dein Buch, sag ich Donnerstag, kann ich wahr?
Mittwoch, ne?
Ja. Genau, kommt dein Buch Dieser Drang nach Härte über den neuen Faschismus raus. In AK hatten wir vor ein paar Monaten ebenfalls schon einen Schwerpunkt zu Faschismus. Mhm. Den würde ich auch nochmal empfehlen an dieser Stelle.
Ja.
Da haben wir uns auch ganz verschiedene Faschismustheorien angeschaut, vornehmlich natürlich die marxistischen. Mhm. In deinem Buch verweist du eigentlich auf eine ganze Bandbreite von TheoretikerInnen, also von Bloch über Franz Neumann, Adorno und Horkheimer bis zu Arendt. Du selbst, würde ich jetzt so sagen, stellst dich ja so in die Tradition der Frankfurter Schule. Aber bevor wir jetzt auf diesen neuen Faschismus eingehen, welchen Begriff würdest du denn für den Faschismus, den es bereits gab, benutzen?
Ich würde tatsächlich auch von liquidierender Phantombesitzverteidigung sprechen. Also ich glaube, dass auch für den historischen Faschismus das stimmt. Das ist da es stimmt, dass es da eine Entfesselung von bodenlosen, gekränkten, überbordend allmächtigen Eigentumsanspruchsfantasien gab. Ich glaube auch, dass Teile der frühen kritischen Theorie sich ein Stück weit so verstehen lassen, manchmal so against their own better judgment, also die versuchen oft ja mehr auf die Warenform als auf die Eigentumsform abzustellen. Und ich würde auch sagen, dass mein Nachdenken, also es ist irgendwie so getragen von der Begeisterung all der Schätze, die man heben kann in diesen alten Texten der Frankfurter Schule und natürlich auch so ein bisschen provoziert davon, dass es also jetzt so einen sehr verkürzten, sagen wir mal ganz flapsig, antideutschen Adorno gibt, der meiner Meinung nach, also es bricht mir einfach das Herz, nicht nur was damit politisch veranstaltet wird, aber auch was für eine Karikatur das von Adorno ist. Also man sollte meinen, das ist vielleicht das kleinere Problem daran, aber ist vielleicht das Problem, für das ich als Philosophin mit zuständig bin. Insofern nimmt es viel Platz ein, aber ich glaube, meine eigene Theorie oder mein Versuch, über den Kapitalismus nachzudenken, ist, glaube ich, also bemüht sich sehr stark um Anschlussfähigkeit an Critical Race Theories und sozusagen auch feministische Analysen von moderner Herrschaft. Aber da kommen wir bestimmt gleich noch mehr im Detail zu dem alten Faschismus. Ja, ich würde sagen, dass das völlig falsch beschrieben ist, so wie das ja im Kalten Krieg gängig wurde, einfach als kollektivistischer Totalitarismus oder eben Tyrannei und Diktatur, sondern dass auch damals schon bestimmte Vorstellungen, also für den italienischen Fall ganz stark auch von Maskulinität, also diese riesige Wunsch der von Mussolini, dann das eben des Kriegseintritts und dann der Wehrhaftigkeit und dann der Hass sozusagen gegen ein linkes, damals sehr starkes Projekt auf ein nationalistisches Projekt, auf ein soldatisch-nationalistisches, auch damals schon so technik-fetischisierendes Projekt bei den italienischen Faschisten zu setzen. Da haben wir es mit genau diesen Gegenständen zu tun, die ich Phantombesitz nenne, eben ja, Nation, Maskulinität, aber oft und dann für Deutschland auch nochmal speziell eben mit der Kränkung des Versailler Vertrags, ja, die nationale Größe und der Lebensraum, also die ganze koloniale Dimension des Ostfeldzugs, gehen, glaube ich, gut auf, zugespitzt und ausagiert in dem eliminatorischen Phantasma, insbesondere gegen europäischen Jüdinnen und Juden, eben auch diverse andere heterogene Gruppen, die sozusagen schuld daran waren, dass man nicht auf die Kosten seines angeblichen Eigentums kommen kann. Es waren aber eher kollektive Güter. Ich glaube, jetzt haben wir es mehr mit individualistischen Ansprüchen zu tun, so postneoliberal. Aber ich würde schon sagen, dass der Begriff muss auch für früher greifen. Er ist aber aus der Dringlichkeit des Heute geschaffen. Mhm.
Wenn dir der Podcast gefällt, gefällt dir bestimmt auch unsere Zeitung. Beides finanzieren wir über die Zeitungsabos. Falls du uns mit einem Abo unterstützen möchtest, findest du alle Informationen auf www.akaweb.de/abo.
In deinem Buch, und genau, du hattest jetzt das auch gerade schon so gesagt, da beschreibst du den neuen Faschismus als die Entfesselung der liberalen Eigentumslogik, die am, ich sag mal, faschistischen Schluss dann bedeutet, dass der Phantombesitz über die Vernichtung verteidigt wird.
Ja. Ja,
darin steckt ja schon wirklich viel, glaube ich,
ja.
Was nicht so leicht zu verstehen ist direkt. Deswegen wollen wir das so ein bisschen mal uns genauer angucken. Du schreibst auch, dass du eine eher unorthodoxe Definition des Wertgesetzes GWG- von Marx hast da. Aber wie würdest du denn die liberale Eigentumslogik beschreiben, die noch nicht faschistisch geworden ist?
Genau. Also ja, meine Werttheorie ist, glaube ich, schwer heretisch. Und es gibt ja so verschiedene Linien, in denen ich versuche, die Kontinuitäten, die in linker Theorie immer im Vordergrund stehen, also zwischen Kapitalismus und Faschismus, zwischen Liberalismus und Faschismus, auf gewissermaßen ja meine Weise mit diesem Fokus auf die Genealogie der Eigentumsform und auch die Sachherrschaft, wie ich es manchmal nenne, also diese Verfügungsgewalt zu erzählen. Und den Übergang vom Liberalismus her, den kriegt man, glaube ich, dann ganz gut vor Augen, wenn man sich klar macht, dass der Liberalismus ist ja eine Eigentumsgesellschaft, die fußt auf der Sicherung von Eigentum und ihre ganzen erstmal auch erfreulichen Errungenschaften wie Menschenrechte oder eben die formale Gleichheit aller, die sind abgeleitet von unserem Status als SelbsteigentümerInnen. Also sonst ist nichts gleich, ja, dann wird aus liberaler Sicht muss man keine Umverteilung erzwingen oder irgendwas, aber immerhin jede und jeder soll sich selbst gehören. Wir wissen, dass in der Geschichte des Liberalismus wahrhaftig nicht der Fall war, aber man kann sozusagen aus dem Liberalismus heraus ja fordern, dass es eben überwunden werden müsse, und auf die Art und Weise haben sich auch reale Emanzipationsbewegungen abgespielt. Und dieses sich selbst gehören ist aber meiner Meinung nach eine Figur, die immer schon in die Krise gerät, weil das einen Anspruch an Souveränität in die Welt setzt, der eigentlich nie erfüllt werden kann. Also, und zwar, weil gehören nicht einfach nur irgendwie heißt, es gehört zu mir, sondern es heißt, ich kann darüber verfügen, so wie in der Moderne über Eigentum eben verfügt wird. Und das ist historisch einmalig, nämlich voll verfügt. Also nach kompletter Willkür. Ich kann machen, was ich will. Und das, das sehen wir auch, wenn wir uns angucken, wie derzeit so also Freiheit verhandelt wird. Ja, das worum es dann geht, ist die Willkür. Also in dem Moment, wo ich bestimmte Meinungen, bestimmte Beleidigungen nicht mehr sagen kann, geht bei manchen Rechtsliberalen sofort alles durch und es gibt gar keine Meinungsfreiheit mehr. Also man merkt dieses, das Willkürliche ist ganz tief eingelassen. Und natürlich, also ich meine, in manchen Hinsichten ist es ja auch toll. Also man muss ja auch manche Sachen wirklich frei, ganz frei entscheiden können. So, und normalerweise ist das, wenn der Liberalismus funktioniert, dann herrscht diese Willkür, dieses Eigentumsanaloge, ich kann alles damit machen, auch es kaputt machen, immer nur in abgegrenzten Sphären. So wie ja auch das Eigentum nie ein Alleigentum ist, also das ist sozusagen dann schon der eskalierende Wahn, sondern in abgegrenzten, bezogen auf bestimmte Objekte, bestimmte Sphären. Und die sind rechtlich natürlich so definiert, dass sie die Grenze der nicht gehört, sondern auch von deren Grundrechten oder Eigentum. Das ist, und dann knirscht es und dafür ist dann ja Staat und Gerechtsgebung alles da, um dann immer mal wieder so die Grenzen zu befestigen. Aber dann haben wir einen funktionierenden Liberalismus. Und diese ganze politische Theorie ist ja für eine Welt gebaut worden, die sich ganz anders vorgestellt wurde von den frühen Vertragstheoretikern im 17. Jahrhundert bis auch ins 19., wo ein viel größeres Vertrauen darauf herrschte, dass man diese Grenzen auch ziehen kann. Dass man weiß, wo meins aufhört und deins anfängt. So, und jetzt leben wir aber in einer Welt, wo meine Mobilität in der Gegenwart das Untergehen der pazifischen Inseln in der Zukunft betreffen kann. Und wo wir wissen, dass meine Rede, deine Identität, mein Atem, dein Long-Covid hervorrufen kann. Also es gibt sozusagen Einsichten in reale Verwobenheit, die es immer schwerer machen, diese Kreise zu ziehen. Und es ist irrsinnig frustrierend für liberale Subjekte. Also da ist wenig übrig, indem man, wenn man sagt, Freiheit ist diese volle Willkür, dann schrumpft die tatsächlich. Als Linke haben wir natürlich immer ein viel ganz anderes, also viel breiteres Begriff, eine große Hoffnung auf Freiheit als kollektive Gestaltungsfähigkeit und Kontrolle aller Kräfte, die wir in die Welt gesetzt haben. Weil wenn man das nicht hat, und aus liberaler Sicht hat man das nicht, dann schrumpft da wirklich was. So. Und dann liegt es wahnsinnig nahe, den Vertrag dahingehend aufzukündigen, dass man sagt, nö, also das ist mir alles zu kompliziert, das kann ich nicht alles, also da, wo kommen wir denn dahin, da bleibt ja gar nichts übrig. Erstmal bestehe ich drauf, die Probe aufs Exempel ist, dass bestimmte Sachen, die mir als mein verbrieftes Recht erscheinen, dass ich die bis auf, also auf Teufel komm rauf, bis aufs Letzte behaupten kann. Und sei das mein Verbrennermotor oder sei das mein, da redet mir keiner rein in meine Familie oder die Frau soll nicht mucken oder hier die, wie es dann eben formuliert wird, Ausländer sollen nicht ins Land kommen, dass man irgendeine Sphäre postuliert, in der wirklich wahnhaft bis aufs Letzte diese Verfügungsgewalt ausgekostet werden soll. So, und das sind die Sphären, die ich Phantombesitz nenne und die meiner Meinung nach für alle rechte Politik wichtig sind und die faschistisch werden, wenn wirklich in ihrem Namen die Angreifer dieses Besitzes ausgelöscht werden sollen. Genau, das ist sozusagen der brechende Liberalismus. Und dass der bricht, das hat natürlich ganz viel damit zu tun, dass eine kapitalistische Gesellschaft ohnehin ständig Verlust- und Destabilisierungserfahrungen Menschen zufügt, sodass auch das Ausweichen auf Phantombesitz immer schon Teil des Kits dieser Gesellschaft war. Also der schwarze Theoretiker W.E.B. Du Bois spricht von dem psychologischen Lohn des Weißseins. Ich würde sagen, es ist ja gar kein Lohn, man arbeitet ja nicht mal dafür. Also Phantombesitz, sozusagen, du hast schon was, was dir zugehört und dich erhebt über andere, dir auch eine Handlungsmacht gibt, also in dem Fall ja ganz direkt als Teilnahme an den Slave Patrols, also wo Weiße auch so als Hilfspolizei sich gerieren konnten, ist ja eine Kontinuität bis heute in sozusagen ja dem vollkommen qualifikationsfreien Anwerbeverfahren von ICE oder sowas, dass man eben gewissermaßen Ersatz oder Kompensation Besitz auf Kosten der Machtlosen hat, um in seiner Besitzlosigkeit trotzdem dieses Souveränitätsversprechen, das eigentlich am Eigentum hängt, auskosten zu können. Ich habe jetzt so lange geredet, über den Kapitalismus können wir vielleicht nochmal nachsetzen, aber so wäre sozusagen so erstmal diese Umschlagslogik, die ich da versuche, in den Blick zu kriegen, gefasst.
Mhm. Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, ist dieser Phantombesitz ja mehr so eine metaphysische Kategorie, die sich nicht auf was real Bestehendes bezieht.
Ich glaube, ich würde es nicht, weiß nicht, wie ich metaphysisch nennen würde, aber ich sage oft gegenstandslos. Also es ist sozusagen eine ideologische Sphäre. Also wir haben eine Welt, in der Frauenrechte durchgesetzt sind, in der Vergewaltigung in der Ehe illegal ist und trotzdem in Partnerschaftsgewalt gibt es dann den Moment, wo, wenn eine Frau sich trennen wird, sie plötzlich in ihrem Leben bedroht ist, weil sie eben eigentlich diesen Ort des verfügbaren Objekts die ganze Zeit aus Imagination des Mannes zu füllen hat, damit der überhaupt Mann sein kann. Ich finde deshalb Phantom irgendwie keine schlechte, also ich glaube, besser kriege ich die Realität dessen nicht zu fassen. Es ist nicht, also es ist Teil der materiellen Welt, aber es ist, etwas daran ist auch gespenstisch. Oder eben wie ein Phantomschmerz, ist ein realer Schmerz, aber da ist eigentlich nichts, wo man den spürt. Und so ist es mit dem Phantombesitz. Es ist eben kein Eigentum, anders als in einer wirklich patriarchalen Ehe mit Vormundschaftsrecht oder in der Versklavung, wo eben verbrieftes Recht besteht. Das ist dann ja Eigentum, also es ist ja wirklich rechtlich abgesichert. Oder ich spreche von Sachherrschaft, wenn das so zwischen Menschen greift oder auch überhaupt über Lebendiges, auch Sachherrschaft über die Natur, also Verfügung als sei es eine Sache. Aber Phantombesitz ist es eben, wenn offiziell dieser Zugriff überwunden wurde, aber alle Dispositionen, alle Impulse eigentlich noch da sind. Das steckt ja, also das sind ja die Identitäten, in denen wir so weg geworden sind und diese Zumutung eigentlich selbst Eigentümer sein zu sollen, ist immer schwerer überhaupt zu stabilisieren. Also die Not sozusagen, das auszulagern wird immer größer. Es ist auch eine gewissermaßen die Rückfalloption derer, die neoliberale Anrufung, sei Entrepreneur deiner selbst, mach was aus dir, steiger deine, was auch immer, ja, deinen CV, deine Likes, deine Mobilität. Wenn man da rausfällt, dann sind eben diese kruderen Souveränitätsmarker, also Nationalitätszugehörigkeit, Geschlecht, wahnsinnig verheißungsvoll. Also in Abwesenheit echter Solidarität und Absicherung.
Mhm. Genau, du hast ja gerade auch schon so über dieses Wertgesetz und dass man beim Kapitalismus da jetzt nochmal nachhaken soll. Das würde ich an dieser Stelle jetzt nämlich tun. Wie sind wir denn eigentlich zu diesem neuen Faschismus gekommen? Weil es gab ja durchaus diese Phase der Liberalisierung, ne, wo es Demokratisierung für viele auch soziale Bewegungen beispielsweise gab. Wie sind wir trotzdem wieder an diesen Punkt gelangt?
Ich glaube, man kann gar nicht hoch genug den Umstand ansetzen, dass wir den Kapitalismus als Neoliberalismus selber haben übergehen sehen in eine Kraft, die nicht nur gegenwärtige Zeit bindet und auslöscht, sondern auch zukünftige. Also die Tatsache, ich sage manchmal, der Faschismus entsteht in so einer Unzeit, aber die Unzeit nach dem Neoliberalismus, die hat eben wirklich reales, konkretes Wirtschaftshandeln hergestellt, eben durch das Auslösen des sechsten Massenaussterbens, was jetzt eben passiert, ja, durch das Aufladen von des ganzen Erdklimasystems mit destruktiver Gewalt. Also es sind sozusagen nicht mehr dieselben Elemente, denen wir ausgesetzt sind. Und auch eine jetzt imperialistische Eskalation geopolitischer Spannung, die eine Objektivität diesem Weltuntergangsgefühl verleihen, dass es sowieso keinen Morgen gibt. Und es kommt ja in, also ich finde derzeitig beeindruckende Analyse ist zum Beispiel von Astrid Taylor und Naomi Klein, dieser Endzeit-Faschismus, also dass der Faschismus in einer Zeitlichkeit, die gar keine Zukunft kennt, operiert. Und dann muss man aber als Theoretikerin sich natürlich fragen, gut, wo kommt denn das her? Also das sind ja nicht irgendwie so besonders doom-mäßige Leute, sondern das ist ja, es muss ja systemisch hergestellt werden. Und ich halte es ohnehin für eine Lehre, auch gerade von Racial Capitalism Analysen, auch feministischen Analysen, zum Beispiel von Rita Segato oder Silvia Federici, zu betonen, dass kapitalistische Akkumulation nicht, also immer mit einer großen spaltenden Gewalt einherging. Also ich sage manchmal, der Kapitalismus ist ein Spaltwerkzeug. Aber was ist daran eigentlich das? Also ich halte es für falsch, dass dann so wie so eine ein bisschen verschwörungstheoretische Variante von Klassenkampf so zu verstehen, dass eben die Besitzenden haben Interesse daran, die Beherrschten zu spalten, dann erfinden die immer was Neues, wie sie die gegeneinander ausspielen. Das ist nicht derart engineered, sondern also mir scheint, dass in jedem Produktionsakt systematisch zwei Schnitte wiederholt werden. Den einen hatte ich schon ein Stück weit eben ausgefaltet, nämlich die Vereigentümlichung, Propertisierung, also dass etwas überhaupt zu einem Ding gemacht wird, was abgezirkelt ist und über das man voll verfügen kann. Das ist welthistorisch abgefahren einmalig. Ja. Nur kolonialer Kapitalismus hat diese Verfügungsweise in die Welt gesetzt und das passiert natürlich systematisch mit natürlichen Ressourcen, Tieren und so weiter, aber mit jedem Ding, mit dem produziert wird, aber eben auch mit menschlicher Zeit als Arbeitskraft, Reproduktionsarbeit, in dem Fall, wo Menschen gehandelt werden, auch mit den ganzen Mensch. Und dieser Schnitt der Einhegung, der Abtrennung ist der eine. Aber dann, wenn etwas für den Markt mit der Hoffnung auf Mehrwert produziert wird in kapitalistischer Konkurrenz, dann haben wir keinen Vorgang, in dem nicht auch etwas in Unwert gesetzt wird. Und klassische Werttheorien, also Marx war ja begeistert von der Produktivität des Kapitalismus und dachte, er hat sozusagen sich fokussiert auf den Wert, der dadurch die Arbeit geschaffen wird und der auch angeeignet werden könnte von den Arbeitenden. Und wir haben aber jetzt ein anderes Wissen darum, wie grundlegend in all dieser Reichtumsproduktion auch Residuen, nennt das Andreas Volkers, also Emissionen, abgestoßenes Müll produziert wurde, der eben nicht weggeht, der fällt zurück ins Soziale. Genauso wie ausgebrannte, arbeitsunfähige Körper zurückfallen, entweder in die Familie, an die weibliche Sorgearbeit oder eben auf die Straße, ja, und einfach sich selbst über verwahrlost preisgegeben werden, leben. Genauso werden die Emissionen eben preisgegeben in die Atmosphäre. Und diese Operation ist notwendig und ich glaube, die ist mit, ich meine, das müssten wir mal, wenn wir ganz viel Zeit haben, zu Ende diskutieren. Ich glaube, Externalisierung trifft nicht genug, was da passiert, weil das immer so klingt, als könnte man es auch internalisieren. Aber diese Abspaltung, die Grundoperation, die auch überhaupt erst die Inwertsetzung ermöglicht. Und das ist auch nicht, die Sachen treiben eben auch weiterhin ihr Unwesen. Also man muss rekonstruieren, wie durch die Gesellschaft, durch die ganzen ökologischen Gezeiten Dinge weiter, also sozusagen zirkulieren, aber nicht in der Zirkulationssphäre Markt, sondern in der Zirkulationssphäre preisgegebenes Leben. Und diese beiden, wenn man sozusagen sich vor Augen hält, wie viel Gewalt von diesen Schnitten ausgeht und zumindest mal so seit den 70ern kann man sagen, in der neoliberalen Wirtschaft auch gezielt fortgesetzt wird auf eine Zukunft, in der wir noch gar nicht sind. Also der Neoliberalismus hat verschiedene Weisen gefunden, auch zukünftiges Leben, zukünftige Zeit einzuhegen und letztlich zu zerstören. Also sei es über Schuldenregime oder eben über das Fortsetzen der Fossilwirtschaft im Wissen dessen, was sie anrichtet. Mhm. Das ist ja ein Unterschied. Und ich meine, wenn der Kapitalismus das schon als Business as usual tut, dann ist der Schritt zu einem Drill Baby Drill, also einem fossilen Todeskult mit Nachdruck, nur noch recht gering. Mhm.
Hey Paul, wieso sollte man AK eigentlich abonnieren?
Da gibt es viele gute Gründe. Nachrichten über internationale soziale Bewegungen, spannende, manchmal hitzige Strategiediskussionen und hintergründige Analysen, die man sonst nirgendwo liest. Deswegen sind wir die Zeitung für Linke, Debatte und Praxis. Alle Abo-Optionen findest du unter www.akaweb.de/abo.
Zur Mobilisierung des faschistischen Potenzials braucht es ja auch immer wieder Erzählungen, die wiederholt werden. Ideologie als Überbau. Und du führst da zum Beispiel Theorien der Tech-Milliardäre an oder auch so die Verschwörungstheorien um den sogenannten großen Austausch. Wie du im Buch zeigst, haben diese Erzählungen häufig, oder das kannst du jetzt ja sagen, ob das grundsätzlich so ist, ein Objekt, ein Subjekt und ein Objekt. Das habe ich so in der Form noch nicht so gefunden, aber habe es dann, als ich es gelesen habe, sehr viel irgendwo gesehen. Kannst du das ein bisschen erklären, was ist damit gemeint und wo findet sich das in diesen Erzählungen wieder?
Genau, und das ist ja erstmal irgendwie ganz schön abstrakt zu sagen, ich sage euch jetzt, was die Logik des Faschismus ist. Es gibt immer ein Subjekt als Eigentümer, ein Objekt als Phantombesitz, ein Objekt als Phantasma, was den Phantombesitz angreift und ausgelöscht werden muss. Aber ich glaube eben wirklich, dass wir eine bestimmte abstrakte Ebene auch brauchen, um neue Formen erkennen zu können und nicht immer so in falschen Analogien stecken zu bleiben. Und natürlich, also irgendwann reicht dann die Formel auch nicht weiter. Aber tatsächlich, also das Erste ist, dass diese Formel ja ein Stück weit wiederholt, was passiv in kapitalistischen Wirtschaften passiert. Also Propertisieren und Preisgabe hatte ich die zwei Schnitte des Eigentums genannt. Und der Faschismus beschwört jetzt gewissermaßen den Ersatzbesitz, der aus dem Leben von Menschen geschnitten ist, mit dem dann andere Gruppen entschädigt oder auch in ihren sadistischen Impulsen befriedigt werden sollen. Ja? Also es ist eben Phantombesitz an zum Beispiel weißer Überlegenheit oder patriarchalem Zugriff auf Reproduktion, die den großen Austausch mitstrukturieren. Und es sind vielleicht unbekannt, also weniger gängige Formen wie Phantombesitz an unendlichen Energieverbrennungsmassen, an Daten und ich würde auch sagen an sowas wie verdinglichter Intelligenz, was derzeit den Tech-Faschismus vorantreibt. Und diese Objekte, also das, was plötzlich so als ureigenster Anspruch, den man sich nicht nehmen lassen kann, aus der bisherigen Gewaltgeschichte saßen, geliehen und vor sich her und ausgestaffiert und gepanzert wird, das wird in diesen faschistischen Plots immer mit einer zusätzlichen Dimension versehen dessen, was ausgelöscht werden muss. Also das ist sozusagen das Objekt. Ja, bei den Tech-Schwurplern ist, also bei Thiels ist es dann Greta Thunberg und alle Technikfeinde sind sozusagen der Antichrist, der ausgelöscht werden muss. Und in dem Fall ja nicht mal sozusagen, das glaubt er ja wirklich. Im großen Austausch gibt es verschiedene Plots, entweder den antisemitischen, also es sind die jüdische Globalisten, die hier die Bevölkerung der europäischen Nationalkulturen austauschen, oder eben der antifeministische Plot, ja, dass Frauen werden von abgebracht, gebären zu wollen, und das ist alles eine queer feministische Verschwörung, die MigrantInnen reinzulassen. Und diese Doppellogik, die scheint mir, also seit ich das mir so zusammengepuzzelt habe, finde ich auch, dass es einfach ziemlich gut greift. Ja, und das, also irgendwann werde ich schon rausfinden, was daran nicht stimmt. Aber erstmal finde ich es die komplettere Formel, weil man, also ich habe ja auch schon länger, als ich über Autoritarismus nachgedacht habe, mit diesem Phantombesitzbild operiert, aber da kriegt man eben bestimmte Dimensionen, wie zum Beispiel einen antischwarzen Rassismus mit Polizeigewalt oder auch so patriarchal fassen. Aber diese Verschwörungslogiken, die so zentral sind für den Faschismus und Feindbilder wie eben Jüdinnen, Juden oder diese ganze also Trans- und Gender-Geschichte, die haben eine andere Struktur. Die haben nicht die Struktur, das ist etwas, was uns untertänig sein sollte und was uns gehören sollte, sondern die sind direkt eliminativ. Und dann gibt es verschiedene Faschismustheorien auch der Vergangenheit, in denen man das, glaube ich, sehr gut wiederfinden kann. Also über die hinweg, ich im Grunde, so, man könnte ja sagen, eigentlich packe ich zusammen, was bei Rita Segato die Verfügung über, also die Pädagogik der Grausamkeit über als patriarchaler Anspruch ist, mit dem, was pathische Projektionen und Antisemitismus bei Adorno ist. Oder also jetzt Judith Butler spricht vom Phantasma, wenn es um Transgender geht, und bei Veronika Gago ist aber der Zugriff auf die Reproduktionsarbeit total zentral für alle neuen autoritären oder rechten Projekte. So, und ich glaube, wenn man genauer hinguckt, findet man eigentlich immer beides mit verschiedenen, also auch vielleicht kann man sogar sagen, nach Charaktertypen der Täter ein bisschen unterschiedlicher Gewichtung. Mal ist es paranoide, obsessiver, mehr auf Phantasmen zugeschnitten. Mal ist es narzisstisch akkumulierender, mehr auf die Objekte. Aber diese Abstraktionsebene einzuziehen, hilft, glaube ich, auch, um zu sehen, wann sich da was verschiebt. Also wann plötzlich Gruppen auf eine andere Art zu Feindbildern wurden als bisher. Das ist eben nicht, also selbst der Antisemitismus kann dann eine andere Konstellation plötzlich füllen, oder der Antifeminismus kann von der Phantombesitzeinhegung zur Phantasmenauslöschung übergehen, obwohl es sich vielleicht um dieselbe Frau handelt, die sich weigert zu dienen und dann eben plötzlich als Diebin ihrer selbst angegriffen wird. Also das ist jetzt irgendwie der Stand meines Nachdenkens, und ich werde weiter in die Welt gucken, ob es mich erraten lässt.
Ja, vielen Dank. Also ja, ich würde sagen, ich habe mir das Buch gestern größtenteils reingefahren und kann es auf jeden Fall, also ich habe die Nachrichten gelesen und dachte mir so 3-4 Mal, ah ja, da finde ich gerade was wieder. Das ist ja interessant. In dem letzten Kapitel deines Buchs beschäftigst du dich dann mit Strategien gegen den neuen Faschismus, und du sagst dabei auch, dass die Frage nach Hoffnung dabei verfehlt sei, weil sie eigentlich größtenteils so auf die Gewinnabsicht oder Chancen eher setzt. Emanzipatorische Politik sei aber richtig, auch wenn sie gerade wenig Chancen auf den Erfolg hat. Was würde denn jetzt trotzdem gegen die faschistische Mobilisierung wirken,
ja, helfen? Also einmal mein Diss der Hoffnung, der würde ja gerade darauf abzielen zu sagen, es gibt eigentlich was Besseres als Hoffnung, nämlich Sinn und eine Bewegungspraxis. Also es ist auch letztlich ein größerer, erfüllenderer Maßstab für die Bewegungspraxis, ob dass man das Gefühl hat, man lebt eben schon ein sinnvolles Leben, als einfach nur zu sagen, ist das jetzt strategisch ein guter Zwischenschritt, um wohin zu kommen, und in dem Moment, wo man das Ziel nicht erreicht, war das Leben vergebens. So gucken wir ja auch nicht zurück auf linke Kämpfe. Also die sind ja oft leider in der Vergangenheit auch schon verloren worden. Und trotzdem denken wir wären lieber auf der Seite derer gewesen, die da am Ende im Landwehrkanal schwammen, nicht wahr? Und also das kann man natürlich nicht leichtfertig sagen, weil wirklich Menschen sterben gegenwärtig. Aber dass die Hoffnung meiner Meinung nach eine nach wie vor zu religiöse Aufgabenteilung voraussetzt, wo man selber einfach hofft und eine andere entzogene Instanz dann irgendwann das richtet. Ja, also so wie da braucht man, entweder hat man dann einen Begriff von Geschichtsgesetzlichkeit, oder es ist eben doch religiös. Und ich glaube, der Sinn verweist vielmehr auf das eigene Handeln, aber selbst noch, aber jenseits von dessen instrumentellem Wert. Natürlich müssen wir uns strategische Fragen stellen, aber das, also die müssen eben auch wieder auf ein sinnvolles Ziel ausgelegt sein. Und das deswegen, das ist sozusagen, glaube ich, mein Ringen mit oder gegen die Hoffnung. Also dabei, dann kann ich auch wieder sagen, gut, dann hoffst du einfach, dass wir es noch schaffen können, in diesem ganzen Irrsinn ein sinnvolleres Leben zu führen. Ja, das hoffe ich. Und das, glaube ich, stimmt auch. Und das ja, heißt nicht, dass es einfach ist. Und ich finde ein Stück weit sogar, obwohl das, also sorry alle, die jetzt schon nervös werden, dass ich hier so philosophisch rumrede, mir ist vollkommen klar, dass die Philosophie den Faschismus nicht aufhalten wird und die Sinnstiftung auch nicht. Aber ein Stück weit auf die Art und Weise, wie der derzeitige Faschismus davon profitiert, dass alle möglichen also Reflexionszusammenhänge, die Sprache selbst, ja, bestimmte Formen von Aufrichtigkeit, von Konsistenz, von Recht, Wissenschaft, alle abgeräumt werden. Also wirklich eine Art von Gewöhnung an den ständigen Unsinn. Also dieses, wie irrsinnig für dumm man sich verkaufen lassen soll. Ja, auch, und ich meine auf so vielen Ebenen, ja, auch, also was, jeder, also irgendwelche beknackten Plattformen, die immer beschissener werden, irgendwelche, also junge Menschen, die Bewerbungen schreiben sollen, die dann von KI gelesen werden. Also ich meine, es ist diese, irgendwas an dieser Gesamtverarschung ist eben wirklich im Bunde mit einer Eskalation von Gewalt, weil sozusagen, wenn der Sinn zerfällt, dann hast du eben kein anderes Maß mehr als das der Stärke. Und wenn das Recht des Stärkeren herrscht, dann hat man Faschismus. Und alles, was wir dagegen setzen können, ist eben Sinn, Sprache, Gerechtigkeit, all diese Dinge. Oder Sprache und Gerechtigkeit hängen letztendlich daran, auf Sinn zu bestehen. So, das war der Punkt. Deswegen ist mir immer so wichtig, dieses schwächste Mittel auch mit einzubringen. Aber natürlich, wenn meine Analyse stimmt, dann gibt es sozusagen zwei wichtige Arbeiten, die man machen muss. Das eine ist die objektiven Verlusterfahrungen, die Leute ständig, also die Leute machen, und Prekarisierungserfahrungen, die so anfällig machen oder dann so eine Sehnsucht entfachen nach Ersatzbesitz, das verzweifelte sich Krallen an Phantombesitz unwiderstehlicher machen, denen systematisch entgegenzuarbeiten, zu zeigen, dass wir Andersschutz organisieren können. Also in dem Moment, wo wirklich keine Solidarität verfügbar ist, hat ja noch die Destruktion, aber auch die regressive Aggression, die hat ja einen Gewinn. Also da wird dann wenigstens, es hat man kurz auf die Kacke gehauen, ja, das ist dann mehr als einfach sich anständig verhalten und über den Tisch gezogen werden. So. Also eine Gesellschaft zu schaffen, in der da, wo Gleichheit herrscht, da Schutz besteht, also zum Beispiel in öffentlicher Infrastruktur, die funktioniert und die bedingungslos zugänglich ist. Es wäre die wichtigste, die wichtige gesellschaftliche Front des antifaschistischen Kampfs. Gleichzeitig gibt es aber natürlich auch den ganz konkreten Kampf gegen die Markierung von Feinden und wirklich die, also ich sage manchmal kein Fußbreit für Phantasmen, also nicht jetzt irgendwie die symbolische Sprachpolitik gegen jede Form der beleidigenden Anrede. Ja, also ich meine, schön, wenn das unsere Probleme wären, obwohl kein Kampf vergebens ist. Aber das Markieren von Menschen als wirklich entrechtet und überflüssig, müssen wir mit ganzer Kraft gegen mobilisieren. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ein guter Test ist, sich ein bisschen Überblick zu verschaffen, gibt ja auch gute Analysen, was eigentlich so die Hauptforen der rechten Mobilisierung sind. Und da fallen eben manche historische Feindbilder rein und andere nicht so sehr. Und man muss sich eigentlich ein Phantasma suchen, mit dem man selber nicht mehr so ganz d'accord ist. Also wenn man nur verteidigt, womit man sich wohlfühlt, dann hat man dem Faschismus schon erlaubt, die Grenze zu ziehen. Ja, und das ist natürlich schwierig, weil man nicht, also bestimmte Kämpfe vielleicht gar nicht unterstützen will. Aber weißt du, selbst ich finde bestimmte Formen des palästinensischen Befreiungskampfs als nativistisch-national-religiösem wirklich gar nicht meine Politik. Ich finde auch viele deren, also Forderungen, besorgniserregend katastrophal. Aber wenn ich nur die ökofeministische, sonst wie pazifistische Gruppe unterstütze, dann und sage, bei den anderen ist es mir egal, wenn die Polizei die Kinder auf der Sonnenallee zusammenschlägt, dann habe ich erlaubt, dass ein Phantasma stabilisiert wird. Das heißt überhaupt nicht, dass ich mit diesen Leuten, also das heißt nicht, dass man irgendwie sich auf diese Seite stellen muss oder dass man sagt, ich solidarisiere mich mit diesem Kampf, wenn es nicht der eigene ist. So, oder man den für falsch hält. Also eigener Kampf ist ja eh schon eine komische Kategorie. Aber wenn man einfach plötzlich denkt, nur weil man etwas selber nicht vertreten würde, ist es okay. Oder selbst wenn man was für moralisch problematisch hält, ist es okay, wenn es in rechtloser und brutaler Weise ausgeschaltet wird, dann hat man dem Faschismus geholfen. Und das heißt nicht, dass sozusagen man nicht was nicht kritisieren darf und nicht problematisieren, nichts dagegen demonstrieren, meinetwegen sogar. Aber die sozusagen, es gibt in letzter Zeit so oft diesen Kollaps, dass in dem Moment, wo man etwas nicht mehr für vertretbar hält, auch jede Art von Gewalt dagegen gerechtfertigt wäre. Und das ist natürlich, also das ist nicht, wie eine Demokratie funktioniert. Das zeigt auch im Grunde einen bereits ganz kleinmütigen sozusagen Rechtsstaat, weil man irgendwie gar nicht mehr glaubt, dass mit anständigen Mitteln bestimmter Irrsinn irgendwie gebremst werden könnte. Und das haben wir in ganz verschiedenen Kämpfen. Ja? Also sei es, dass man dann sagt, ja, aber irgendwie diese, was weiß ich, wenn die Transbewegung uns jetzt verbieten will, Frau zu sagen für oder Mutter, das ist ja meistens, also natürlich stimmt das sowieso nicht. Also ich weiß nicht, wie man das schafft als Bewegung, sich so zwischen diesem Schwarz-Weiß, entweder kämpft man den Kampf mit oder man gibt den Preis, zu sagen, nee, wir müssen verhindern, dass Selbstpositionen, die wir nicht teilen, zu Phantasmen ausstaffiert werden gegen die jetzt schon faschistische Durchregieren oder Polizeigewalt gerechtfertigt ist. Das ist schwierig, ja, weil also oft muss man ja auch mehrere Achsen gleichzeitig im Blick haben und Leute dann auch wieder schützen, die. Aber das würde ich so sagen, sind die beiden Hauptachsen. Also öffentlicher Luxus, echter geteilte Sicherheit organisieren, aber eben auch speziell die Gruppen, die zu Phantasmen erklärt werden und einem vielleicht selber sogar schon ein bisschen unheimlich ist, zumindest vor faschistischer Gewalt schützen. Es gibt ja immer noch andere Formen der Einhegung.
Ja, dann vielen Dank für das spannende Gespräch.
Gerne.
Genau, ich vermute, ihr konntet davon auch viel mitnehmen. Ich würde gerne noch ein paar Fragen mehr stellen, aber wir wollen ja auch nicht so viel aus dem Buch vorwegnehmen. Also
ach, Theorie kann man immer gut spoilern. In Ordnung.
Genau, aber wenn euch dieser Podcast gefallen hat, in AK 724 wird es auch ein Gespräch zwischen dir und Merle Groneweg geben, beziehungsweise cool, was Merle Groneweg geführt hat, das sich auch auf jeden Fall lohnt zu lesen. Und wenn es dann noch nicht reicht, gibt es eben noch das Buch. Wie jedes Mal an dieser Stelle, diesen Podcast und AK gibt es nur dank eurer Zeitungsabonnements. Also falls ihr noch keins habt, schließt doch gerne eins ab. Falls ihr schon eins habt, empfiehlt uns gerne an Freunde, Genossinnen und die Verwandtschaft weiter. Genau, Links dazu findet ihr in den Shownotes. Ansonsten vielen Dank nochmal an dich. Es war mir ein Fest, ja, wie jedes Mal.
Danke, Fayyam. Es hat mir auch richtig Freude gemacht und danke allen fürs Zuhören und fürs AK-Lesen und fürs AK-Schreiben und die Möglichkeiten, solche Gespräche zu führen. Ja.